30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 328 von 30 minutes left, Liane.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Effekt Explode Tropical Blast.
Schmeckt auf den ersten Schluck nicht so gut, aber auf den zweiten, also im Nachgang doch besser. Schmeckt so ein bisschen nach Pampelmuse, sondern was anderes. Grapefruit. Ja. Aber nur im allerersten Schluck. Und ich finde, Grapefruit schmeckt immer so ein bisschen so wie Baumharz.
Ich habe auch gerade irgendwas Nicht-Nahrungartiges im Mund gehabt, geschmacklich. Ich dachte an Küchenschrank.
Aber eigentlich geht's. Also so danach geht's eigentlich. Also ist auch nur der Geruch. Das ist nicht der Geschmack, der so komisch ist wie Baumharz.
Es schmeckt so ein bisschen, wie Küchenschrank aufmachen sich anfühlt. Wenn das eine gute Beschreibung ist.
Es hat 0,032% Koffein. Das ist eine interessante Angabe. Also wahrscheinlich 32 Milliliter pro Milligramm pro Milliliter, wie immer. Interessant, dass das da ein Prozent drauf
steht. Ja, steht unten drin. Fünfte unterste Zeile, 32 Milligramm pro 100 Milliliter.
Ein Koffeiniter, okay. Ja, stimmt. Ich finde es sehr lustig, aber dass es da ein Prozent oben steht. In dem deutschen Bereich oder englischen Bereich, bei beiden. Ja. Da steht auch keine Frucht drauf, die da drin sein könnte. Also das soll schmecken nach Tropical Blast. Kann man sagen. Das ist ein bisschen tropisch, ja. Also schmeckt, ich habe ja am Anfang ein bisschen so, aber eigentlich schmeckt das gar nicht so schlecht.
Man gewöhnt sich dran. Der erste Schluck ist halt eigenartig, weil da kommt eben diese ganze Duftwolke ins Gesicht, wenn man das aufmacht. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen Mango oder so. Ist Passionsfrucht und Mango das gleiche? Nee, ne?
Nee.
Passionsfrucht dann vielleicht auch.
Ja,
oder richtig gut aus.
Drachenfrucht. Passionsfrucht ist auch das, was du aufschneidest und auslöffelst, das, was so innen drin so flüssig ist. Ach. Sehr, sehr geil schmeckt. Also wir hatten das mal bei einer, also so gewöhnlich bin ich das von zu Hause auch nicht gewohnt, Passionsfrucht einfach so zu essen. Vielleicht mal irgendwie ein Eis oder so mit der Sorte, ne? Aber wir hatten das in Frankreich bei irgendeinem Empfang mal, also von der Arbeit. Und da gab es die so zum Frühstück aufgeschnitten mit einem Löffel drin. Und ich so, okay, probier's mal. Und echt lecker. Dann habe ich die ganze Zeit nur gelöffelt. Und die sind, glaube ich, wenn du die in Deutschland kaufst, sind die echt teuer.
Die wohnen hier halt nicht.
Genau. Ja, was sagst du zur Bundestagswahl? Wir haben uns lange hier nicht gesprochen. Wir haben uns gesprochen beim Borderlands-Spielen und wir haben uns gesprochen beim Rise of the Robots-Spielen, aber halt nicht bei 30 Minutes Left und beim Spielen reden wir nicht über solche Themen, über die wir jetzt reden.
Richtig. Lange her, ja.
Was sagst du zur Bundestagswahl?
War die jetzt schon? Oder ich habe es total verpasst. Also, das, ja. Ich bin ein bisschen desillusioniert. Ich habe gedacht, die Grünen würden besser abschneiden. Ich freue mich, dass die CDU überhaupt so viel verloren hat, wie sie verloren hat. Aber es ist mir noch nicht genug dafür, dass die so weit rechts außen sind. FDP finde ich auch, ist nicht so gelungen. Und ansonsten, ich finde sowieso, eigentlich kann man nur Linke und Grüne wählen. Ja, weil, also gerade die CDU mit ihren vielen Skandalen ist überhaupt nicht so mein Metier.
Ja, ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass wir jetzt, es sieht ja so aus, als ob wir eine Ampelkoalition bekommen, also SPD, Grüne und FDP, andersrum, ne? FDP in der Mitte, weil Gelb ist in der Mitte. Anyway, und ich finde es ein bisschen problematisch, dass wir einen Bundeskanzler wahrscheinlich bekommen werden, der ein Leben auf dem Gewissen hat, indirekt, während er seiner Zeit als als Bürgermeister in Hamburg, wo er die Brechmittelverabreichung veranlasst hat. Und ansonsten bin ich eigentlich, glaube ich, damit ganz zufrieden, ich selber habe Grün gewählt und finde das auch sehr vernünftig, das zu tun.
Tito.
Ich war ja aber auch mal Mitglied in einer anderen Partei, die in dieser Koalition eine Rolle spielen wird.
Wenn das jetzt wohl sein mag.
Es ist nicht die SPD. Und ich kann mich generell mit vielem, was von dieser Partei was man von dieser Partei erwartet, naja, nicht erwartet, ist auch das Falsche, man erwartet genau die schlechten Sachen von denen. Also viele von den Grundwerten dieser Partei, jedenfalls die, die sie bis, die sie sonst immer hochgehalten hat, die finde ich eigentlich sehr gut. Also auch hier Sabine Leuthauser-Schnarrenberger und sowas, also das ist eine sehr aufrichtige Person. Die Partei hat halt einige sehr aufrichtige Personen da drin.
Du, das Problem ist aber, das kannst du über fast jede, die AfD mal außen vor, aber ansonsten gilt das für fast alle Parteien. Dass das, was auf dem Papier, ne, was die von sich behaupten, die ersten drei Dinge, die die über sich sagen, sind alle sehr gut. Das, ja. Was sie machen, ist halt scheiße.
Genau, und ich bin ja irgendwann auch aus gewissen Gründen aus dieser Partei ausgetreten und bereue es auch nicht, dass ich dort ausgetreten bin. Ich glaube, man kann, das kann schon ganz gut werden.
Ja, also ich stelle mir übrigens vor, wir haben ja die SPD, die so Autolobby-Fetischist ist, und wir haben die Grünen, die so mehr so für Energiewende stehen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was die Autos angeht, in die Richtung, es gibt mehr Autos in Zukunft, aber mehr Elektroautos geht. Was jetzt nicht die verkehrteste Richtung ist, insgesamt wäre natürlich weniger Einzelindividualverkehr und mehr Massenverkehr viel, viel, viel besser.
Ja.
Aber ich finde auch den Ausbau Richtung Elektroauto nicht verkehrt, den ich mir jetzt tatsächlich realistisch erhoffe.
Und man kann der FDP ja auch viel am Klima oder an der Energiewende ja auch gut verkaufen, ne? So mit Investitionen. Also eine Sache, die ich ja, wo ich mich ja wundere, dass es das nicht gibt, ist, ne, warum gibt es kein 0% Kredit für Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen, ne? Das ist eigentlich ein No-Brainer. Der kostet den Staaten nichts, weil Geld können sie sich gerade sowieso umsonst leihen bei der Zentralbank. Also wenn sie irgendwie einen KfW-Kredit für 0% für zweckgebunden für Photovoltaikanlagen haben, dann würde ja jeder Hausbesitzer würde sich das ja holen, weil kostet ihn ja quasi nichts. Also kostet die Anlage natürlich, die musst du bezahlen. Die rechnet sich ja aber eigentlich fast immer.
Ja.
Also alleine durch den gesparten Strom, den man aus dem Netz zieht. Und dadurch entlastest du ja die Kraftwerke, weil der Strom, den du dann zu Hause brauchst, den produzierst du ja selber. Dadurch muss ja nicht mehr in Kraftwerken produziert werden. Und dadurch kann halt Solarstrom und Windstrom, der halt sonst zurzeit noch in Kraftwerken produziert wird, kann dann an die Industrie gehen. Deswegen, ich finde, das ist halt ein No-Brainer, dass man das macht. Und ich verstehe es halt nicht, dass sie das nicht machen bis jetzt. Aber so ist es halt.
Es gibt so viele No-Brainer.
Und das könntest du halt auch der FDP gut verkaufen. Da sagst du, hier komm, wir machen 0% Finanzierung. Das stärkt die Wirtschaft, weil dann gibt es mehr Aufträge und dann können die ganzen Handwerksunternehmen neue Solaranlagen bauen. Und es gibt vielleicht auch eine neue Solaranlagenfabrik in Deutschland oder was weiß ich. Ne? Also
ja.
Das muss man halt immer machen.
Ja.
Und das, ich glaube, das wäre halt echt gut und kostet halt nichts. Aber andere Sachen, die nichts kosten, wie zum Beispiel ein Tempolimit, generelles Tempolimit auf Autobahn, das wird es ja jetzt wohl nicht geben.
Das wird es nicht geben, ja.
Ja.
Ich habe neulich gerade so ein Twitter-Thread gelesen, wo jemand irgendwie ein Elektroauto getestet hat, das automatisch fährt und sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält und einen unglaublichen Ärger um sich herum erzeugt, weil niemand in Deutschland sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Und ich habe das tatsächlich auch gemerkt, als ich von Buxtehude von dir nach Hause fuhr, das war abends, als wir uns getroffen hatten, da bin ich nur von Idioten überholt worden. Also ja. Ich bin irgendwie in der 50-Zone schon richtig schnell irgendwie 65 gefahren, dachte, ah, jetzt fühlst du dich schon langsam unwohl. Und dann fahren die mit 90, 110 an mir vorbei. Und ich denke mir, was ist denn los mit den Leuten?
Das kenne ich hier auch, ja.
Es ist echt krass. In Hamburg erlebe ich das nicht so krass. Da halten sich die Leute irgendwie mehr dran. Da gibt es auch mehr Licht. Da ist es nicht so dramatisch, finde ich. Aber gerade irgendwie in so ländlichen Gebieten ist es halt auch echt düster. Und da sind viele Kurven. Und dann fahren die Leute da mit Geschwindigkeiten, wo mir echt die Beine abfallen.
Ja, gerade auf dem Land, also in der Stadt rasen es halt auch häufig, ne? Aber da sind halt auch mehr Blitzer. Da wissen die Leute dann, wo sie halt rasen können und wo nicht. Auf dem Land fahren ja auch viele betrunken. Ne? Also,
ja, natürlich.
Und das darfst du halt, also ich will nicht sagen, also nach einem Bier, das klingt scheiße, ne? Aber nach einem Bier kann man auch häufig noch fahren, ne? Nicht immer, also so halben Liter austrinken und gleich losfahren, nicht die beste Idee, ne? Aber wenn du jetzt so über einen Abend getrunken ein Bier trinkst und dann noch fährst, das geht ja noch, ne? Aber es gibt auch viele, die, keine Ahnung, eine Flasche Wein trinken und danach noch Auto fahren. Und das ist halt, Auf dem Land, glaube ich, häufiger als in der Stadt.
Das glaube ich auch, weil auf dem Land alles weiter auseinander ist. Ich habe ja eine grundsätzliche...
Und weil da auch jeder die Polizisten kennt und weil jeder auch den Feuerwehrmann kennt.
Die machen das auch.
Die machen das nämlich auch, genau.
Richtig, richtig. Ja, ich habe eine grundsätzliche, wenn ich Alkohol trinke, fahre ich nicht. Also wenn ich weiß, dass ich fahren werde, dann trinke ich auf keinen Fall Alkohol. Es passiert ab und zu, dass ich Alkohol trinke und dann überraschend fahren muss. Mhm. Aber auch da ist dann nach einem Bier spätestens Schluss. Also danach fahre ich einfach nicht mehr, egal was passiert. Dann kaufe ich mir lieber ein Taxi und
genau.
Bezahle dann die Fahrt einfach und verkaufe das Taxi hinterher wieder. Also kein Problem.
Ja.
Ah, scheiße, die Diss.
Naja.
Oh, okay, kommen wir vielleicht zu anderen Themen.
Genau, ich habe hier letztens, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her fast, ne? Ich habe ganz viel Asche in meinem Garten gehabt.
Also wo wir schon von Reichtum und Geld reden, kommst du jetzt zu Asche in deinem Garten, oder was?
Genau. Nee, hier so ein paar hundert Meter entfernt, also so irgendwie zwei Straßen weiter, stand ein altes, das habe ich jetzt schon verraten, ne? Stand ein altes Bauernhaus, mit so einem schönen Reetdach, also mit so einem Strohdach. Und das ist irgendwie nachts um 2:30, 3 abgebrannt.
Ja, da ist auch nichts zu retten. Ne? Wenn so ein Reetdach einmal brennt, ist total Feierabend.
Ja, und also wir sind davon wach geworden, aber ich habe da nämlich nicht weiter drum gekümmert. Die Nachbarn waren voller Aufregung hier. Haben erst gedacht, dass es bei denen brennt. Dann haben sie gedacht, dass es bei uns brennt, weil es wohl halt so dichter Nebel oder so dichter Rauch war. Mhm. Und ja, es war halt schon ein bisschen weiter weg. Das hat man dann irgendwann gemerkt wohl. Aber bei uns ist es alles runtergekommen. Mhm. Das ganze verbrannte Stroh. Und es lag halt relativ lange jetzt hier bei uns auf dem Rasen, bis ich das nächste Mal Rasen gemäht habe. Weil ich habe es halt nicht weggemacht. Ne? Aber war ganz schön krass, ganz schön spooky auch.
Ja.
Und also die ganzen, also viele Grundstücke auf dem Weg dorthin. Also ich muss so quasi so U-förmig dahin laufen. Ne? Also ist jetzt nicht so weit, aber so U-förmig. Und wenn ich da langlaufe, die ganzen Grundstücke waren alle sauber an dem nächsten Tag. Nur unsere halt nicht. Also meine, die von den direkten Nachbarn hier. Also entweder ist das wirklich hochgegangen und dann drüber gezogen und runtergekommen oder halt in so einer Schneise so quer durch die Siedlung gegangen und so, dass die Grundstücke, die man auf dem Weg dorthin sieht, dass die halt sauber geblieben sind. Aber das ist ganz schön krass.
Nee, das ist einfach relativ offensichtlich, dass ihr jetzt die Dreckspatzen eurer Nachbarschaft seid, während genau, die anderen sofort sauber gemacht haben.
Die anderen haben um 8 Uhr morgens schon alle sauber gemacht. Und zwar alle Nachbarn, genau. Nee, das war ganz schön krass.
Ja, was waren deine Maßnahmen? Fenster zu und Belüftungsanlage aus, oder?
Wir haben keine Belüftungsanlage, aber ja, Fenster zu und dann...
Ja.
Weiter schlafen, ne? Es war nachts um 3, ich wollte gern schlafen.
Ja, verstehe ich. Ja. Ich habe tatsächlich auch Feuer gesehen und Nebel und so. Klugscheiße-Alarm. Nebel ist natürlich Wasser.
Ja.
Und Rauch ist natürlich Feststoff. So, also, was ich gesehen habe, war Nebel. Was du gesehen hast, war Rauch. Ich habe Nebel nämlich gesehen von den Nebelmaschinen. Ich war nämlich im Heidepark. Weil nämlich jetzt 15. Oktober war der erste Tag, wo der Heidepark Halloween-Deko hat. Und die Halloween-Deko im Heidepark ist einfach super cool. Die haben, lass mich raten, 30.000 Kürbisse verteilt. Davon bestimmt 1.000 irgendwie wunderschön geschnitzt. Sehr viele Heuballen, ganz viel Gespenster-Deko, Spinnenweben, Riesenspinnen, alles Mögliche. Und machen halt abends Veranstaltungen. Das heißt, wenn du abends in den Heidepark rein willst, dann musst du das im Oktober machen zu dieser Halloween-Zeit, weil an allen anderen Tagen schließen sie halt irgendwie den Park um 18 Uhr und die Fahrgeschäfte eine Stunde früher. Und an den Halloween-Tagen kannst du bis 22 Uhr da bleiben. Die Fahrgeschäfte ohne Wasser fahren dann auch bis 21 Uhr tatsächlich. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, ich war jetzt auch im Heidepark, als es schon so dämmerig war und dunkel. Wir sind dann mit Kindern da gewesen und dann trotzdem irgendwie um 7 gefahren. Aber trotzdem war das eine sehr, sehr schöne Atmosphäre da in diesem... Dann auch mit vielen beleuchtenden Lampen in diesem Heidepark durch die Gegend zu rennen und einfach diese Atmosphäre von Halloween einzusacken.
Ja, glaube ich gerne. Also
das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe bei Instagram da Fotos gemacht, weil ich gemerkt habe, auf Twitter interessiert das keinen, wenn ich irgendwelche Fotos poste, bei Instagram schon. Darum poste ich meine schönen Fotos jetzt lieber alle bei Instagram. Ich habe danach Lust gekriegt, einen Gruselfilm zu gucken, aber da reden wir vielleicht später drüber.
Apropos Instagram, hast du mitbekommen, dass Instagram down war? Und Facebook und die Messenger von denen, wie heißt das hier? App, WhatsApp?
Nö, habe ich nicht mitgekriegt.
Nein?
Jedenfalls nicht aktiv, ich habe danach darüber gelesen, ja. Aber ansonsten hat es mich nicht berührt.
Ja, okay. Mich hat es ja auch nur wenig berührt, weil ich benutze Facebook tatsächlich ja auch nicht mehr. Also ich habe keinen Account mehr. Aber tatsächlich habe ich da ein Video zugesehen von Computerfile, so einem UK. Ich glaube, die sitzen an irgendeiner Uni. Die haben das mal so ganz aufgeschlüsselt, was da tatsächlich passiert ist, weil es ist nämlich echt interessant, wie Facebook sich quasi selber ausgesperrt hat vom Rest der Welt oder den Rest der Welt bei sich ausgesperrt haben. Das kann man sich mal angucken. Also da gibt's auch noch ein paar andere interessante Videos bei YouTube zu inzwischen.
Wie war's denn? Haben sie einfach ihre DNS-Einträge vergessen oder was?
Ja, also die haben quasi die Rechner, die das DNS verwalten, die waren auch schon nicht mehr verfügbar, weil die haben das Border Gateway, also das ist ein Teil vom, das nennt sich das Border Gateway Protokoll, mit dem das Peering zwischen Netzwerken passiert. Also wenn die Telekom und Vodafone, die haben unterschiedliche Kunden und diese Kunden wollen sich erreichen, dann müssen die peeren. Das heißt, die müssen sich an einer Stelle treffen, jeder steckt ein Kabel in seinen Server, also das gleiche Kabel in einen, ne, und dann sagen sie, hey, jetzt können wir miteinander reden. Und dazu müssen sie dann noch ein bisschen konfigurieren und dann sagen hier, an Netzwerkdose A, da hängt jetzt der Vodafone dran und Telekom sagt hier, bei mir an Netzwerkdose A hängt der Telekom dran. Nee, andersrum. Anyway. Und an dieser Stelle haben sie halt ihre Server halt falsch konfiguriert und durch ein Update aus Versehen natürlich. Und dadurch waren halt diese ganzen, waren ihre DNS-Server nicht mehr erreichbar. Mhm. Und dadurch war quasi komplett die kompletten Routen auch nicht mehr erreichbar. Das heißt, nicht nur die Auflösung von facebook.com in die IP-Adresse war nicht mehr da, sondern auch die IP-Adresse war nicht mehr da.
Ja, okay, verstehe.
Und das war auch ein bisschen das Problem, warum das so relativ lange gedauert hat. Also es war ein Ausfall von irgendwie 6 Stunden. Und es ist eigentlich relativ schnell, wie Facebook das wieder zum Laufen bekommen hat. Also einmal den Fehler zu identifizieren und dann mussten sie, weil ja diese Server nicht mehr erreichbar waren, das heißt auch für die Facebook-Mitarbeiter waren diese Server nicht mehr erreichbar. Das heißt, wenn die im Homeoffice oder im Büro sind, können sie halt auch nicht darauf zugreifen. Das heißt, jemand musste halt in das Datencenter fahren und den Server halt direkt am offenen Herzen wieder das alte Backup einspielen oder zurückkonfigurieren. Und du kannst ja nicht einfach so in ein Datencenter reinfahren, ne? Da ist dann Security, da musst du dich ausweisen und dann auch ein normaler Facebook-Sicherheitsmitarbeiter wird da wahrscheinlich nicht einfach so reingehen können. Also das wird schon ein bisschen mehr Sicherheit sein. Und deswegen 6 Stunden ist eigentlich schon echt sportlich, dass sie das so schnell repariert bekommen haben.
Ja.
Aber ich fand es halt technisch sehr interessant. Also jeder, der sich so ein bisschen für Netzwerktechnik interessiert und sich aber auch dafür interessiert, wie das Internet im Hintergrund läuft, der kann sich mal das Video angucken. Ich verlinke vielleicht noch mal ein zweites Video, was auch ganz cool ist, muss ich nur noch raussuchen.
Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an, ich finde das total spannend. Wir hatten ja tatsächlich jetzt auch am letzten Mittwoch einen Ausfall von UVH. UVH ist der Internetanbieter, wo jetzt im Februar eine komplette Serverhalle abgebrannt war. Die hatten jetzt irgendwie ein Update gemacht und dabei waren auch deren DNS-Server down komplett. Und das hat auch sehr viele Leute getroffen, zum Beispiel Boardgame Arena und auch die Firma, für die ich arbeite. Mhm. Das haben sie aber dann irgendwie nach einer Stunde oder so wieder behoben gekriegt, weil es da wohl tatsächlich nur die DNS-Server waren. Also nicht so tiefgreifend wie bei Facebook. Aber auch spannend. Also ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wo es dann überall scheitern kann. Also ob das jetzt irgendwie an einzelnen Datenzentren ist, die ausfallen, oder ob es daran liegt, dass die Überlandleitung, Unterwasserleitung einfach kaputt gegangen ist zwischen, was war das vor ein paar Jahren mal? War jedenfalls auch, es gibt so viele spannende Dinge, warum das Internet eigentlich ausfallen müsste ständig und das tut's nicht. Beeindruckend.
Ja, es war auch sehr lustig, was man auf Twitter gelesen hat, also was die Leute gesagt haben. So. Also ich habe einfach mal so nach WLAN kaputt gesucht bei Twitter, glaube ich, war das. Und da haben halt ganz viele Leute, mein WLAN ist kaputt, ich kann gar nichts mehr erreichen. Aber WLAN war ja nicht kaputt, weil die konnten ja immer noch twittern. Ne? Das war halt einfach, Facebook war da. Also viele Leute haben halt Facebook mit dem Internet gleichgesetzt oder mit dem WLAN gleichgesetzt. Das war auf der einen Seite natürlich traurig, auf der anderen Seite auch irgendwie lustig, das zu sehen.
Ja.
Weil wir können da natürlich über lachen, weil wir uns so ein bisschen damit auskennen, ne? Aber halt auch dieses Border Gateway Protocol, das kannte ich halt vorher auch nicht. Mhm. Und deswegen sind halt solche Videos, die einem das dann nochmal erklären. Also damit man halt auch selber, also damit ich selber nochmal ein bisschen mehr verstehe, wie das Internet funktioniert im Hintergrund, fand ich das halt extrem interessant.
Ja, verstehe ich.
Ja. Ganz anderes Thema. Ich bin ja hier im Homeoffice.
Warte mal, Achtung, das Internet erscheint ja manchen Leuten einfach wie schwarze Magie.
Ja, genau, wie schwarze Magie. Und auch gibt es ein paar Hardware-Geräte, die auch schwarze Magie sind. Zum Beispiel von der Firma Blackmagic. Da habe ich mir ein kleines Gerät gegönnt, den Blackmagic Atem Mini. Auf zum Atem, genau. Das ist eins von deren, also Blackmagic ist so eine Kamera- und Broadcasting-Equipment-Firma. Die machen also viel, viel Kamerakram.
Die machen auch DaVinci Resolve, eine sehr gute, kostenfreie Filmschnittsoftware.
Genau, damit man die Sachen, die aus ihren Kameras rausfallen, schneiden kann.
Richtig.
genau, und die haben so ein kleines, die haben eine Reihe von Geräten für Fernsehstudios, die sich Atem oder Atem nennt, indem man in Fernsehstudios zwischen verschiedenen Kameras hin und her schalten kann, was live ist, Mikrofone umschalten kann und sowas. Also für Live-Produktion von Fernseh und ähnlichen Sachen. Mhm. Und die haben im letzten oder vorletzten Jahr ein paar Consumer-Geräte rausgebaut, also günstigere Geräte als ihre, keine Ahnung, 3000 Euro Fernseh-Equipment, Studio-Geräte. Die nennen sich Atem Mini. Da gibt es auch irgendwie Pro und Extreme und so. Und ich habe mir da das kleinste von den Geräten geholt. Und kann da jetzt vier Kameras anschließen und kann jetzt, die sich dann, wenn ich die an meinem Rechner dann anschließe mit dem USB-Kabel, dort als Webcam oder als Kamera halt anmelden. Und ich kann jetzt im Meeting zwischen verschiedenen Kameras hier hin und her schalten. Das ist irgendwie ganz lustig.
Also nochmal, du hast jetzt ein Gerät auf deinem Schreibtisch stehen, was sich am Rechner per USB als USB-Kamera ausgibt.
Genau.
Wo du vier HDMI-Signale reintun kannst und eins davon anzeigen.
Genau.
Und auch per Hardware-Tasten wechseln zwischen denen.
Richtig.
Und auch das gleiche HDMI-Signal, was dann die Kamera als Kamera, also was der Computer als Webcam kriegt, auch per HDMI wieder rausgibt.
Genau, also ich könnte auch so einen kleinen Monitor daran machen, um dann das Bild selber nochmal zu sehen. Das ist auch möglich, richtig. Und da auch so kleine Blendeffekte kann man machen. Also man kann irgendwie die Kamera von links, das Bild von links nach rechts schieben, von oben nach unten schieben und so ein.
Oder das überblenden. Sieht sehr cheesy aus übrigens alles.
Oder überblenden, ne? Also das sind relativ einfache Effekte. Man könnte auch ein Foto hinterlegen, aber das ist nach dem Neustart von diesem Gerät ist das Foto wieder weg. Das ist ein bisschen doof. Also als Still Image, als Pausenbild. Mhm. Man kann Picture in Picture machen. Das geht jetzt, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen.
Und unsere Hörer sowieso auch alle nicht, von daher kannst du das auch einfach erzählen.
Genau. Auf jeden Fall, das ist halt ganz lustig.
Ja.
Und ich benutze das halt hauptsächlich, weil, also ich habe hier eine relativ nette Kamera, mit der ich hauptsächlich meine Videokonferenzen mache auf der Arbeit. Aber da ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe und diese Kamera nicht am Schreibtisch befestigt ist, fährt diese Kamera halt nicht mit hoch und runter. Und wenn ich halt hoch und runter war, muss ich halt auf die andere Kamera umschalten. Und ich habe vorher halt immer Kabel umstecken müssen dafür. Und jetzt kann ich halt einen Knopf drücken und dann kann ich meinen Schreibtisch hochfahren.
Ach, du musstest tatsächlich Kabel umstecken. Okay, ich habe mich gefragt, was ist denn die Motivation, jetzt so ein 300-Euro-Gerät anzuschaffen, nur um in einem Software-Dropdown eine andere Kamera nicht auswählen zu müssen? Aber wenn du dafür Kabel umstecken musst, das ist schon mühsam, ja, sehe ich ein.
Ja, genau. Und ich habe das Ding auch nicht neu gekauft. Also ich habe keine 300 Euro dafür bezahlt. Ich habe irgendwie 150 bezahlt bei eBay gebraucht. Und das ist, fand ich ganz okay.
Findest du das denn jetzt so cool, dass du dir wünschst, auch für deine Konsolen sowas zu haben? So einen Teil, wo du irgendwie deine 32 Anschlüsse reinsteckst und dann kommt da das richtige Signal raus vorne am Fernseher?
Das wäre natürlich, geil, aber ja, das wäre dann, glaube ich, zu teuer dafür.
Okay. Also was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert von diesem Ding gegenüber einem einfachen HDMI-Wechselsplitter? Dass du das auch als Webcam benutzen kannst?
Dass ich es auch als Webcam benutzen kann, genau. Ohne, dass ich jetzt noch so ein HDMI zu Webcam-Gerät drin haben muss.
Und du kannst irgendwas mit dem Ton noch machen, oder?
Genau, also ich kann noch zwei Mikrofone anschließen, die ich dann benutzen könnte. Und ich kann auch, dass die Webcam, die halt ausgewählt ist, dass das Mikrofon immer der ausgewählten Kamera folgt. Oder ich kann sagen, okay, wir wollen immer das Mikrofon von Kamera 1 haben, aber auch wenn ein Bild von Kamera 2 angezeigt wird. Also da kann man viel hin und her mixen.
Ja, das ist schon ganz cool, sehe ich ein.
Und ich kann halt auch mal ganz schnell einem auf schwarz schalten. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, mich mal räuspern möchte oder was essen möchte oder so und ich möchte nicht, dass die Leute das sehen, kann ich halt eben ganz schnell mit einem Knopfdruck, ohne dass ich jetzt mit Dropdown irgendwie in dem Fenster das raussuchen muss,
ja,
eben mal schnell auf schwarz schalten oder auf ausschalten.
Ja, das ist schon ganz cool.
Also natürlich ist es eine Spielerei hauptsächlich, ne? Also es ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht.
Ja.
Aber ich finde es ganz lustig und dadurch, dass ich halt relativ günstig schießen konnte, hat mir das ganz gut gefallen.
Apropos Spielerei, man braucht es nicht wirklich. Nintendo Online hat eine Direct gemacht, jetzt am, wann war das, Donnerstag, Freitag, weiß ich nicht mehr, irgendwann, zu Animal Crossing, wo sie ganz nebenbei auch erwähnt haben, was der neue Online-Dienst kostet, nämlich $70 für Familien, beziehungsweise €70 beziehungsweise €40 für Einzelpersonen, wenn man N64-Spiele und Mega Drive-Spiele spielen will.
Okay, ich habe nur so ein Bild gesehen auf Twitter von Nintendo getwittert, wo drauf stand, oder ein Video, wo gesagt wurde, dass der alte Dienst, also der kostet ja $19,99 und der neue Dienst kostet $49,99. Das heißt, $30 Unterschied dafür, dass man N64-Spiele, Mega Drive-Spiele spielen kann und irgendein DLC zu einem Spiel, was ich sowieso nicht spiele, bekommt.
Ja. Genau, im Grunde ist es so. Also der Preis hat sich, glaube ich, verdoppelt tatsächlich in Europa. Das heißt, man zahlt jetzt doppelt so viel. Das heißt, für Familien ist es dann statt €35 eben €70. Und für Einzelpersonen statt 20, 40. Aber man kriegt außerdem einen Animal Crossing New Horizons DLC dazu, wo ich nicht ganz verstanden habe, ob man sich den dafür nur mietet oder ob man den dafür kauft, sobald man das erste Mal abschließt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was kostet der normalerweise?
$25, weiß ich nicht genau. Eins von beidem. Coin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den geschenkt kriegt, wenn man das anfängt, sondern das wird wahrscheinlich so eine zeitgebundene Geschichte sein. Solange du diesen Dienst hast, hast du dann auch diesen Animal Crossing-Kram. Ich glaube, dass das die Richtung ist, die Nintendo jetzt einschlagen will. Also, dass die wahrscheinlich nicht nur für Animal Crossing, sondern auch ihre gesamten Online-Spiele, die da kommen mögen, ne, zum Beispiel für Splatoon 3, was ja irgendwann nächstes Jahr aufschlägt, oder für, keine Ahnung, Mario Kart oder was, also all diese großen Zugpferde, für die werden sie wahrscheinlich DLCs anbieten, die dann kostenfrei sind innerhalb dieses Nintendo Online-Krams. Und dann wird es möglicherweise spannend werden, das zu kaufen. Momentan reizt es mich einfach wenig.
Mhm. Mich reizt es halt auch nicht. Und ich finde es halt auch einfach so zu teuer für das, was es mir bietet. Also wie gesagt, Animal Crossing kann ich verstehen, dass sie es machen, weil also gerade so zu Beginn von Corona hat man ja gesehen, dass wie viele Leute Animal Crossing gespielt haben. Das ist wohl offensichtlich eins der beliebtesten Spiele auf der Switch. Ich habe es halt nicht und es interessiert mich halt auch nicht. Deswegen betrachte ich das gar nicht erst. N64, okay, ist nett, ne? Mega Drive, ich habe die Spieleliste mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich habe das Mega Drive Mini Classic Dings hier rumstehen, ich habe diese Mega Drive Collection sowohl für die Switch als auch für die PlayStation und ich habe Mega Drive hier rumstehen mit ganz vielen Spielen. es kann natürlich sein, dass es da ein, zwei Spiele gibt, die ich nicht habe, aber 30 Euro ist, interessiert mich halt auch nicht.
Ja, Mega Drive interessiert mich so viel. Ich habe jetzt meine Mega Drive Collection für die Switch gewinnbringend verkauft. Habe kein Mega Drive ansonsten. Und N64 sind, glaube ich, 9 Spiele, die man spielen kann. Das finde ich ein bisschen reizvoll, weil man sie online gegeneinander spielen kann. Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Aber in Wirklichkeit interessieren mich N64-Spiele praktisch gar nicht. Da ist nichts bei, was ich brauche. Mhm. Weil die auch einfach super schlecht gealtert sind. Also diese frühen 3D-Dinge, die kannst du dir einfach schlecht angucken. Das sieht ungefähr so gut aus in der 3D-Welt, wie Atari-Spiele jetzt in der 2D-Welt aussehen. Also sehr rudimentär und mit viel Fantasie vielleicht noch als okay einzustufen, aber hübsch ist anders. Mhm. Und spielerisch natürlich auch. Die ersten 3D-Steuerungsgeschichten, Super Mario, habe ich, glaube ich, schon genug drüber geredet. Ist einfach ein ganz, ganz furchtbares Spiel, weil das die Kamera dreht, während man über einen Steg geht und dann fällt man runter, weil die Kamera sich gedreht hat, ohne dass man es wollte.
Ja.
Die mussten halt noch viel lernen. Inzwischen sind die Spiele erheblich besser, deswegen schlecht gealtert, meiner Meinung nach.
Genau, und deswegen, also ich werde halt bei den 20 Euro fürs Online-Spielen bleiben, ne? Und das und Super Nintendo und NES, obwohl ich die Spiele halt auch schon sehr wenig Spiele hier drin sind. Ja. Und ja, das reicht mir.
Vor allem die Online-Saves, die kriegst du halt auch für den günstigeren Nintendo Switch Online-Kram. Ich meine, insgesamt ist auch 70 Euro pro Jahr nicht super viel Geld.
Nein,
das kannst du dir schon leisten. Wenn dich davon irgendwas reizt, klar, hau rein. So, ne, ist jetzt nicht die Welt.
Wenn sie gesagt hätten, 10 Euro mehr, hätte ich es genommen, ne? Aber auch wenn ihr jetzt sagen würden, okay, hier Nintendo Online kostet 10 Euro im Monat, ne? Also dann 120 Euro im Jahr, hätte ich auch genommen, ne? Also ich bezahle auch für PlayStation Online irgendwas.
Ja.
Ja, ich glaube, da bezahle ich 60 Euro im Jahr oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da bezahlt man halt irgendeinen Betrag. Also generell sind diese 50 Euro im Jahr, wären schon okay für mich. Aber nicht, wenn ich für 20 Euro das bekommen kann, was ich davon wirklich nutze und alles noch nicht brauche.
Ja, genau, genau.
Also das ist vielleicht auch so ein bisschen dumm von Nintendo, wie sie das gemacht haben, vom Preis her. Naja. Ein anderes Event, was jetzt noch nicht ist, aber was kommt, ist am Montag. Also vielleicht, liebe Hörer, wenn ihr das oder Hörerinnen, wenn ihr das jetzt gerade hört, war es schon und vielleicht ist es aber auch erst noch. Ein Apple-Event, Unleashed heißt, ist der Titel oder war Teil der Einladung. Was glaubst du, was da wohl kommt?
Unleashed? Meinst du, anhand dieses Titels, glaube ich, da fällt mir jetzt tatsächlich nicht viel zu ein. Unleashed heißt ja normalerweise freigelassen, ne? Bei Zootieren zum Beispiel sind die dann einfach nicht mehr im Käfig oder so. Ich wüsste allerdings nichts, wovon Apple bei sich behauptet, dass sie es eingesperrt hätten. Deswegen keine Ahnung, was sie damit andeuten wollen. Bestimmt ist irgendwas schneller geworden.
Ja, es könnte ja, also hätten sie das jetzt gesagt, also hätten sie kein neues iPhone vorgestellt und hätten jetzt gesagt, jetzt kommt ein Event Unleashed, dann hätte ich gesagt, okay, da kommt ein iPhone, was man nicht mehr mit Kabel laden kann.
Ja, genau.
Ne? Aber das wird es nicht sein. Weil iPhones wurden gerade erst vorgestellt.
Ja.
Es wird vermutet, dass es neue Macs geben wird. MacBook Pro 14 und 16 Zoll. Und vielleicht neue iPad Pros, normale iPads, keine Ahnung.
Könnte sein. iPads glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, weil sie hatten ja gerade das iPad Mini. Also von daher.
Ja. Und iPad Pro fehlt halt noch. Da gibt es jetzt keine.
Ja, das stimmt. Letzten, so. Stimmt.
Und Festet könnte, oder Unleashed könnte natürlich auch so sein, so, dass es jetzt die Power rausgelassen, dass es jetzt noch stärker ist, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren neuen M2-Chip oder M1X-Chip oder wie auch immer der heißt für den Mac.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es, also, das fehlt ja noch im diesjährigen Lineup, das neue Mac-Betriebssystem. Mhm. Und Unleashed heißt wahrscheinlich, dass sie einfach die komplette Herde von Bugs freilassen, die mit dem neuen Betriebssystem dann auf die Rechner losgelassen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Macs, die sie ankündigen, irgendein Feature dieses Betriebssystems brauchen und dass das deswegen zusammenkommt in diesem Event. Also, ja. Sie haben schon gesagt, was da alles drin ist in, wie heißt das neueste Betriebssystem? Big Sur ist das aktuelle, oder? Keine Ahnung. Die wechseln so schnell ihre Namen, da komme ich nicht hinterher.
Mojave?
Nee, das ist noch älter.
Okay.
Yosemite? Nee, das war schon, ne?
Ich weiß es auch gerade nicht.
Jaguar. Nee, das war egal. Jedenfalls glaube ich, dass das neue Betriebssystem kommen wird und dass es neue Macs geben wird. Das ist aber alles nicht so spannend für viele Leute und ich glaube, deswegen bringen sie noch irgendwas, vielleicht ein neues Apple TV, vielleicht einen neuen HomePod, wie heißt das Ding? HomePod, ne?
HomePod, ja.
Sowas könnte ich mir vorstellen oder irgendein Add-on-Quatsch-Ding, was kein Schwein braucht.
Ja.
Was bislang keiner braucht und sobald es vorgestellt ist, brauchen es plötzlich alle.
Monterey,
das war's, richtig.
Ja.
Da gibt's ein schönes Aquarium übrigens, da war ich mal. Das lohnt sich anzugucken.
Ich war nur in Monterey, Mexiko und nicht in Monterey, USA, Kalifornien. Anyway, ich überlege heute, ob ich mir ein Mac Mini kaufe, weil ich habe jetzt so ein 2016er Touchbar Pro. Und das ist halt auch echt schon in die Jahre gekommen. Also gerade wenn ich das hier mit meinem 4K-Monitor laufen lasse, das merkt man schon, dass der nicht immer so will, wie ich will.
Mhm.
Und das war tatsächlich von Anfang an, war der halt immer ein bisschen überfordert mit diesem Monitor, wenn ich in Originalauflösung war. Ich guck mal, was sie jetzt vorstellen am Montag. Und dann entscheide ich, ob ich mir dann das eventuell dort neu vorgestellte Mac Mini-Gerät kaufe. Oder ob ich mir tatsächlich das Vorjahresmodell quasi hole.
Ich bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand. Was für Macs erwarten wir denn insgesamt? Haben die alle schon den neuen M1-Chip? Hatte das MacBook Pro schon einen? Und das, wie heißt das Ding?
Der iMac? Air. Die haben alle schon, ja. Also MacBook Pro 13 Zoll hat einen M1-Chip, MacBook Air hat einen M1-Chip, der kleine iMac 24 Zoll hat einen M1-Chip und der Mac Mini hat einen M1-Chip.
Also, das heißt, das MacBook Pro 16 Zoll hat noch keinen.
Genau, das
fehlt. Ja, dann wird das auf jeden Fall kommen.
Und es wird gerumort, dass es dann noch einen MacBook Pro 14 Zoll geben wird.
Mhm.
Wahrscheinlich auch, um so ein bisschen nochmal so eine Abstufung von dem 13-Zoll MacBook Air zu machen, dass dann das 13-Zoll MacBook Pro eingestampft wird. Der große iMac, der fehlt auch noch, der 27-Zoll.
Gibt's eigentlich so einen ganz kleinen Rechner noch, so ein 11-Zoll MacBook?
Nee.
Nee, ne? Das MacBook Air, das kleinste, hat auch 13-Zoll inzwischen.
Ja.
Okay.
Cool. Genau, also ja, gesagt, und ich bin Mac Mini, wäre, glaube ich, ganz gut hier für mich, weil mein MacBook Pro, wenn ich das nur im Laptop-Modus benutze, funktioniert, ist es halt eigentlich wunderbar ausreichend. Ne?
Mhm.
Aber gerade hier mit dem großen Bildschirm, wenn wir podcasten, wenn ich programmiere, wenn ich Fotos bearbeite, dann brauche ich halt schon ein bisschen mehr Power. Aber ich glaube, dass da der M1 Mac vom letzten Jahr halt auch gut genug ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der halt nochmal günstig zu haben sein wird, so Restverkäufe bei Gravis oder sowas.
Ja.
Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir da einhole.
Ja.
Das. Und wenn der natürlich jetzt der neue Mac Mini kostet genau das gleiche wie jetzt der Mac Mini, aber ist halt doppelt so schnell, dann kaufe ich mir natürlich den neuen. Also,
ja.
Ne?
Ja.
Das mache ich so ein bisschen davon abhängig, was die jetzt da vorstellen. Aber eine lustige Sache oder eine interessante Sache, das wird wahrscheinlich der erste Apple-Event, den ich seit langem nicht live gucken werde.
Richtig, weil wir nämlich wieder streamen werden. Borderlands. Und ich bin auch tatsächlich, ich weiß gar nicht so genau, was da an Kram kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts bei ist, wo ich vorm Bildschirm sitze und denke, boah, geil, das muss ich sofort kaufen.
Deswegen. Nee, du bist ja auch gut mit glücklich mit deinem Hackintosh, ne?
Ja, richtig. Also, ne, wie gesagt, das neue Monterey, das werde ich mir installieren, sobald es kommt. Aber das kaufe ich dann halt auch nicht, wie gehabt. Stream. Apropos, wir haben ja nächste Woche Montag wieder unser Borderlands-Stream. Da schaltet alle rein, das wird witzig. Wir kommentieren auch während des Chats auf Chat-Geschichten. Letztes Mal hat keiner zugeguckt. Also wenn ihr mit uns reden wollt, dann ist das genau der richtige Moment. Ansonsten haben wir letzte Woche ein fantastisches Fighting-Game gestreamt.
Genau, mittwochs ist Fighting-Game-Mittwoch und letzte Woche hab ich gespielt Rise of the Robots auf dem Super Nintendo und du warst im auch zu hören.
Ja.
Und in der Woche davor habe ich Tekken Tag Tournament gespielt und ja, das war ganz lustig. Mit Oliver Oakfield war im Chat, war ganz nett und ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal für diese Fighting-Game Mittwoche Und vielleicht können wir das auch für unser Borderlands-Ding machen. Habe ich noch nicht mit dir darüber geredet.
Ja.
Aber dass wir so einen Voice-Chat machen, weil solange uns noch nicht so viele Leute zuhören, können wir, glaube ich, auch ohne Gefahr da einfach alle Leute reinlassen.
Das glaube ich allerdings auch. Ich fürchte nur, dass das ein Problem ist, dass die nicht unser Live-Bild sehen, wenn die unseren Stream gucken.
Ja.
Das heißt, da müssten wir irgendeine schnellere Methode finden. Ich könnte das wahrscheinlich, ich könnte auch über ein Video-Chat mein Bild in diesen Video-Chat reintun. Das würde funktionieren. Müssen wir mal drüber reden. Am besten nicht während der Aufnahme zu dieser Sendung.
Genau.
Genau.
So. Aber ich fand die Idee ganz lustig, weil er, also bei dem Tekken Tech Tournament, also bei Rise of the Robots, das war ganz nett, weil du halt quasi den Chat betreut hast.
Ja.
Und ich da halt nicht lesen musste, sondern einfach nur darauf antworten, wenn du was gesagt hast. Und im Tekken Tech Tournament, da warst du noch im Urlaub und da habe ich halt nebenbei Chat gelesen und halt drauf geantwortet. Und das war halt, ich will nicht sagen, ich war damit überfordert, ne, weil, aber es ist halt entspannter, wenn man einfach nur reden muss.
Ja, in der Tat. Ich habe auch was Neues. Ich habe nämlich eine neue Folge gestern, heute, übermorgen, und zwar die Episode Nummer 50. Mhm. Das heißt, wir haben schon über 50 Folgen aufgenommen, ein paar davon halt als Sonderfolgen. Und diese geht über den Star Trek Next Generation Piloten, der Mächtige, beziehungsweise Mission Farpoint. Und es war eine sehr schöne Aufnahme und ich finde, wir haben das mal wieder sehr gut gemeistert. Also wer uns, Frank, Nils und mich über Star Trek The Next Generation reden möchte, der kann das da tun, bei gestern, heute, übermorgen, ghu.compendium.net/050 ist für diese Folge, könnt ihr euch da anhören. Empfehle ich deswegen, weil wir einfach unglaubliche Liebe zu diesem ganzen Franchise versprühen. Trotz der vielen Kritik. Ha. Naja. Kommen wir nun zu dem, ich habe es ja schon angeteasert am Anfang, nach dem Heidepark-Besuch hatte ich Lust, einen Horrorfilm zu gucken und habe den Horrorfilm geguckt. Einen der ikonischen Filme, die jeder Zombie-Fan kennen sollte und wahrscheinlich schon mal zumindest von gehört hat, der nämlich den Zombie-Typ Romero bekannt gemacht hat. Das ist quasi ein relativ dummer Zombie, der schon so ein bisschen körperliche Fähigkeiten hat und so ein bisschen vor allen Dingen einfach andere Menschen essen will. Und der ist benannt nach dem Regisseur George A. Romero, der den Film Night of the Living Dead gemacht hat. Im Jahr 1968 ist der erschienen und in Schwarz-Weiß ist der erschienen. Und das ist echt eine ganz spannende Geschichte. Das Spannendste, also der Film ist mäßig okay, so, der hat halt einige Dinge, der hat irgendwie 6 Charaktere und die tauchen alle nach und nach auf und manche von denen, ich verrate nicht, wer überlebt und wer nicht. Was der Film ganz witzig macht, ist, dass er diese wir verbarrikadieren uns vor Zombies Geschichte quasi publik macht und dass er so ein bisschen Sozialstudie, was machen Menschen in Extremsituationen, und so Zombies einfach im Film dargestellt. Ist auch nett, kann man sich gut angucken. Spannend über diesen Film ist, dass die Lizenz für diesen Film jahrelang einfach nicht geklärt war. Die haben erst, anders. Also als dieser Film produziert wurde, da war ist der mit sehr billigen Mitteln gemacht wurde und kurz bevor der dann ins Kino kam, wurde der Anfang umgeschnitten. Und bei diesem Umschnitt des Anfangs, da ist es blöderweise passiert, dass die Copyright-Meldung vergessen wurde. Das heißt, dieser Film in seiner Schwarz-Weiß-Version, der hat quasi kein Copyright. Und das ist natürlich total ärgerlich, weil der dadurch auch problemfrei auf YouTube zu gucken ist. Und also ärgerlich nicht für mich als Gucker, sondern für die Leute, die den gemacht haben. Kannst du in jeder Sprache einfach so auf YouTube gucken, den Film. Habe ich auch gemacht.
Und das ist auch, glaube ich, eine Ausnahme von dem US-Recht, dass man da auf das Copyright hinweisen muss, weil in Deutschland hast du immer ein Urheberrecht, ja. Und das kannst du auch nicht abgeben.
Richtig, da wäre das auf jeden Fall was anderes gewesen, aber in den USA ist es halt anders. Und erst die kolorierte HD-restaurierte Version, koloriert ist, glaube ich, noch eine andere Version, also auf jeden Fall die HD-restaurierte Version aus dem Jahr 2018, glaube ich, die hat dann wieder Copyright. Und das ist natürlich auch die alle haben wollen, weil restauriert ist das, was du sehen willst heutzutage. Und dann musst du den Film natürlich auch wieder kaufen und so. Und dann ist es auch okay. Dann verdienen auch die Leute, die den gemacht haben, da dran Geld. Mhm. Aber die alte Version, die gibt's halt überall kostenfrei. So, und die ärgern sich halt, 50 Jahre hat es gedauert, bis sie da irgendwas an Copyright-Geschichten mitmachen konnten und dann natürlich auch irgendwie Geld mitverdienen. Also natürlich haben sie da auch vorher Geld mitverdient, aber halt nicht so viel, wie sie hätten können. Du kannst es halt nicht, kannst das Copyright nicht weiterverkaufen, zum Beispiel für Merchandise oder was. Genau. So, das ist auf jeden Fall ein ganz sehenswerter Film. Der ist relativ kurz, 1,5 Stunden. Schwarz-Weiß-Filme gucke ich relativ selten. Alte Filme auch. Ja, also passt irgendwie in die Zeit. Kann man sich mal angucken.
Weil überall Zombies rumlaufen, passt in die Zeit.
Ja, nein, ich meine auch ansonsten, das Frauenbild ist furchtbar in diesem Film und es gibt einen Dunkelhäutigen, der irgendwie die Hauptrolle gekriegt hat. Das war offensichtlich damals irgendwie eine große Neuerung, aber der Film hat halt trotzdem ein paar Schwächen, ist aber zu Recht wahrscheinlich irgendwie ein Kultfilm geworden.
Ja, ich war letztens im Kino und habe mir dort auch einen Kultfilm angeguckt.
Na?
Nein, gar nicht wahr. Ich habe einen Film geguckt aus einer Kultserie, aus einer Kultreihe. Und zwar den neuen Bond, No Time to Die. Und das war eigentlich ganz lustig. Also das erste Mal seit langem wieder im Kino, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wir haben auch Mina Ri gesehen. Schön mit 2G im Kino. Und dadurch konnte man dann hinterher auch ohne Maske da am Platz sitzen und so. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dieses Konzept. Und auch der Bond ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte.
Ich finde ihn sehr, sehr gut, den Film. Ich finde, dass das eine wunderbare Version von James Bond wieder ist, die mir vieles gegeben hat, was ich eigentlich sehen wollte in so einem Bond-Film. Nicht so viel physikalischen Quatsch wie der Vorgänger, eine etwas sinnvollere Story. Der hatte auch sehr viel Kritik gekriegt, der neue Film. Aus Dingen, die ich vor allem irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also ich habe halt den Film geguckt, ohne was drüber zu wissen und fühlte mich fantastisch unterhalten während des Guckens und würde mir den auch auf jeden Fall nochmal angucken, weil der einfach auch sehr schöne Szenen hatte. Ja. Spielt irgendwie in Italien und auf irgendwelchen Südseeinseln, Kuba. Ist alles hübsch, also genauso wie ich so einen Bond-Film erwarten würde. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen zurückbesinnt an den Charme der ersten Bond-Filme.
Ja. Ganz gut hat mir auch gefallen Rami Malek, der ja Mr. Robot gespielt hat.
Ah, unter anderem. Ich wusste, ich kenne den irgendwo her.
Und von Bohemian Rhapsody, der hat Freddie Mercury gespielt.
Okay.
Ich finde den, der ist ein grandioser Schauspieler. Und ja, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Er spielt einen Bösewicht dort.
Ja, ansonsten sollten wir aber nicht viel über diesen Film verraten, sondern einfach empfehlen, guckt euch den an.
Genau. Ja. Christoph Waltz auch wieder mit dabei.
Ja.
Ja, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wie sie die Reihe der Bonds weiterführen, weil ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, Daniel Craig hat nicht verlängert, um weitere Bonds zu drehen.
Ja, der ist ja auch inzwischen über 50, der Typ, also irgendwann musste er auch mal aufhören. Also ja. Wundert mich nicht. Ich meine, vielleicht macht er noch einen, man weiß es nicht, aber
ja, ich glaube, das
weiß er nicht. Er wäre nicht der Erste, der auch später noch einen Bond-Film sagt, ne? Sag niemals nie, gilt nicht offiziell als Bond-Film, aber also wer weiß.
Ja.
Gut, ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, dass wir jetzt eine Weile lang nichts von diesem Franchise hören werden. Also nicht, dass es irgendwie Marvel-Universum-like jetzt 3 Fortsetzungen gibt in den nächsten 5 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, aber es sind ja auch immer, also es sind immer kleine 5 Jahre oder so, und 6 Jahre Unterschied zwischen den, oder Distanz zwischen den Filmen. Also ich weiß, dass ich den letzten Bond davor in Frankreich gesehen habe im Kino, als ich in Frankreich gewohnt habe.
Mhm. Ja, ansonsten, Oktober ist ja immer so ein Gruselmonat, ne? Deswegen habe ich auch Lust gehabt, hier Heidepark und Grusel, habe ich schon diverse Male erwähnt, und den Film hier zu gucken, Night of the Living Dead, und auch ein neues Gruselspiel zu spielen. Spiele sind ja immer noch ein bisschen interaktiver und immersiver als Filme, finde ich. Und das Spiel, was ich mir jetzt ausgesucht habe, ist Metroid Dread. Passend, genau richtig erschienen gerade, ist es einfach ein neues Metroid-Spiel. Und zwar das erste seit knapp 20 Jahren. Der Vorgänger ist nämlich Metroid Fusion und das kam 2002, glaube ich, in Europa raus. Mhm. Und Metroid Dread ist jetzt der offizielle Nachfolger. Und ich möchte nicht viel spoilen über dieses Spiel, aber die Steuerung ist absolut fantastisch. Es spielt sich unglaublich schnell, unglaublich elegant. Ein Beispiel vielleicht, wenn Samus auf einen leichten Vorsprung zuläuft, dann macht sie einfach so einen leichten Treppenschritt und läuft drüber hinweg, ohne dass ich an der Steuerung irgendwas ändern muss, als nach rechts zu drücken oder links, je nachdem, wo der Vorsprung gerade ist. Und das ist, also es fühlt sich sehr, sehr, sehr flüssig an, diese ganze Steuerung. Und es ist natürlich auch nötig, weil man für manche von den Features, von den Extras, die man finden kann in den Leveln, da braucht man eine Fähigkeit, die heißt Shine Spark. Und die gibt's schon seit Super Metroid, dass man nämlich quasi läuft und dann irgendwann lädt man sich auf und hat dann einen Beschleunigungsmove und den kann man quasi festhalten, diese Energie, indem man nach unten drückt und dann blinkt Samus weiterhin und dann kann man diese Beschleunigung in jede Richtung ausführen. Und das ist an vielen Punkten in diesem Spiel nötig, um auch schnell nach oben, nach unten, zur Seite zu kommen. Und das dann zu halten über mehrere Bereiche, wo man eigentlich nicht sich schnell beschleunigen kann, ist schon eine echte Fingerübung, die gelernt sein will. Also das Spiel ist schwer. So, das sei gleich gesagt. Ich bin auch schon in meinen, weiß nicht, 7, 8 Spielstunden, bin ich schon echt häufig gestorben. Was allerdings nicht so ein Problem ist, weil das Spiel auch sehr fair Rücksetzpunkte dann anbietet. Ansonsten will ich mehr über die Story gar nicht erzählen. Finde ich alles sehr gut bislang, aber ich bin auch noch nicht super weit im Spiel drin. Also ich vermute, dass die Gesamtspielzeit irgendwas bei 10 bis 15 Stunden sein wird. Mhm. Auf jeden Fall super Empfehlung.
Ja, ich versuche immer noch die Limited Edition davon zu bekommen, aber das ist, glaube ich, aussichtslos inzwischen. Ja, ich guck mal, ob ich mir das auch. Also es interessiert mich definitiv das Spiel, aber noch habe ich es halt noch nicht gekauft.
Ja, tatsächlich ist es eines der wenigen Spiele in letzter Zeit, wo ich mir denke, boah, das hat sich mal richtig gelohnt, das zu kaufen, weil ich echt Bock habe, das durchzuspielen bis zum Ende. Mhm. Richtig, ja. Cool, gefällt mir cool. Sehr gut. Ist leider kein Spiel, was ich in Anwesenheit meiner Kinder spielen kann, weil es irgendwie zu gruselig ist.
Ist es so gruselig? Also ich habe Metroid jetzt nicht als gruselig in Erinnerung.
Ja, aber du hast Metroid auch anders in Erinnerung, als dieses Spiel dir zeigt. Nämlich ist dieses Spiel ja in HD und hat bei den Momenten, wo relevante Sachen passieren, auch dreidimensionale Zwischensequenzen, die natürlich schon sehr viel immersiver sind, als das einfach eine Von-Außen-Ansicht.
Ja.
Also, ja, ansonsten wäre das wahrscheinlich auch nicht so dramatisch. Eine 2D von der Seiteansicht ist grundsätzlich nicht so schwierig.
Ja.
Aber ja, geht schon.
So eine Top-Down-Ansicht ist ja eigentlich auch mal ganz nett.
Ja.
Finde ich so bei Spielen, vor allen Dingen bei Brettspielen. Und da gibt es bald einen Kickstarter, der herauskommen soll, für ein Brettspiel, was im Batman-Universum spielt. Und sich nennt Escape from Arkham. Hast du davon gehört? Du bist ja so in dem Brettspiel-Universum unterwegs.
Brettspiele habe ich tatsächlich schon relativ viel von gehört. Das sind diese, wo man dann auch so... Nee, keine Ahnung.
Ja, das ist ein Spiel, das kann man fast als Koop bezeichnen, obwohl es nicht hundertprozentig Koop ist. Man spielt halt einen der Batman-Bösewichter und man muss halt aus dem Arkham Asylum, also aus der Innenanstalt, ausbrechen. Laut der Beschreibung von diesen Spielemachern schafft man das aber nicht alleine, sondern man muss sich auf jeden Fall mit einem anderen Spieler zusammentun, um halt aus aus der Irrenanstalt zu entkommen. Aber man muss trotzdem nachher natürlich schneller sein als der Partner, mit dem man sich zusammentut oder mit dem man da zusammen entkommt. Weil der halt als erstes raus ist, gewinnt wahrscheinlich. Ich finde, das hört sich eigentlich ganz nett an, das Spielprinzip. Und ich finde es halt auch interessant, mal bei einem Batman-Spiel nicht Batman zu spielen und dann noch ein Brettspiel zu haben mit Batman-Charakteren. Also generell finde ich das, glaube ich, ganz lustig, wenn du so Harley Quinn, den Joker oder The Riddler oder Two-Face oder so spielen kannst.
Ja.
Ich bin mal gespannt. Also
klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich finde auch die Idee gut, da ein kooperatives Spiel draus zu machen, wo Batman der Bösewicht ist. Also ne, es gibt ja auch
der
diverse
Gegenspieler.
Der Gegenspieler. Es gibt ja auch diverse Filme mit dieser Ansicht. Also Suicide Squad zum Beispiel ist ja auch so ein Film, wo quasi Batman nicht der Held ist. Es gab mal einen Film aus dieser Reihe, so einen Zeichentrickfilm, der hieß Irgendwas mit Arkham auch. Ich hab's vergessen. Ja, finde ich auf jeden Fall, ist eine spannende Geschichte. Am 26.10. sehe ich gerade, erscheint das bei Kickstarter.
Ja, ich bin mal gespannt, was sie da abrufen an Geld.
Ja, viel, kann ich dir so schon sagen. Das wird auf jeden Fall teuer. Minis in dem Spiel sind immer teuer. Batman-Franchise ist nicht billig. Also ich schätze, dass der Einstiegspreis irgendwie bei $100 landen wird.
Mhm. Ja.
Und das ist, also je nachdem, was das für eine Firma ist, die das dann macht, könnte das auch erheblich teurer noch werden.
Ja, hast du von der Firma schon mal was gehört? Ich finde jetzt gerade den Namen nicht.
Night Games machen das. Habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
Vielleicht haben die sich auch gerade nur dafür gegründet. Ne?
Das kann sein, ja. Aber auch da würde ich mir auf jeden Fall angucken, wer das denn tatsächlich macht, ob die irgendwas schon mal gemacht haben und ob die das auch liefern können. Weil so ein Batman-Spiel, ne, ich meine, wenn die sagen, die machen das und liefern, was weiß ich, Ende nächstes Jahr, dann kann es halt sein, dass es auch 2025 noch nicht da ist, weil die es einfach nicht hingekriegt haben bis dahin.
Ja.
Und dafür lohnt es sich dann einfach nicht. So. Aber wie gesagt, die Idee finde ich gut. Könnte was werden. Ich habe passend zu Batman einen Film gesehen, schon vor ein paar Wochen. Habe ich nur vergessen zu erwähnen. Der heißt Batman Ninja. Ist auch ein Zeichentrickfilm. Und der ist witzig deswegen, weil Batman da nicht in Gotham City unterwegs ist, sondern in einem feudalen Japan.
Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dann wüsstest du es nämlich, weil der Film einfach so viele abstruse Ideen hat mit verschiedenen Shogunen, die dann dargestellt werden von den Batman-Bösewichten. Also die Grundstory ist, glaube ich, dass so ein Gorilla-Bösewicht von Batman, dessen Name mir gerade entfallen ist, der hat eine Maschine gemacht, mit der man quasi verschiedene Dinge der Realität ändern kann. Und eines dieser Dinge ist halt, dass sie jetzt alle in Japan unterwegs sind.
Doch, den habe ich schon mal gesehen.
Tatsächlich.
Ich gucke gerade Screenshots an.
An diesem Film witzig ist, ist, dass da so viele verschiedene Ninja-Tropes drin sind in diesem Film, die allesamt völlig aus der Luft gegriffen sind. Also es gibt immer so Kampfszenen, wo erst eine Person gegen eine andere kämpft, dann holt die eine Person irgendwie 50 Handlanger hinzu und hat dann plötzlich die Übermacht und die andere Person holt dann aber 200 Handlanger dazu und hat dann plötzlich wieder Übermacht und dann holt die erste Person wieder, weil sie da natürlich auch schon mitgerechnet hat, einen riesen Roboter hervor und hat dann wieder die Übermacht und die zweite Person ist aber gar nicht da gewesen, weil das war nur alles eine Farce und also es ist einfach so eine typisch japanische Darstellung. Das ist auch sehr viel japanisches Zeug drin. Oh, übrigens, wo wir gerade bei Japanern waren. Ich glaube, der Regisseur von James Bond, No Time to Die, ist Japaner. Und was mir an dem Film sehr gefallen hat, ist, dass da niemand mit Schuhen auf diese Bastmatten, diese japanischen Bastmatten getreten ist. Weil das nämlich eine große Beleidigung für Japaner ist. Angeblich.
Okay.
Und die kamen in dem Film vor, falls du dich erinnerst. Diese Bastmatten.
Ja.
Saß der da drauf. Genau. Also Batman Ninja kann man sich einmal angucken. Ich wollte irgendwie das neue Feature der AirPods testen. Dolby Atmos oder so. Funktioniert. So. Haben wir noch was?
Ich glaube nicht. Ich versuche herauszufinden, von denen, ob die Leute, die das Batspiel gemacht haben, schon mal was gemacht haben. Aber sonst.
Ja.
Haben wir nichts mehr?
Gut, nee, haben wir nicht. Also hören wir uns nächste Woche.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Und wir sehen uns beim Spielen von Borderlands oder irgendeinem Fighting Game am Mittwoch.
Genau. Alles klar. Bis denn.
Bis dann. Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.